Wie weit darf oder soll sich der Staat in die Arbeit privater Medienschaffender einmischen? Diese fundamentale Frage der Presse- und Meinungsfreiheit kocht in Deutschland gerade hoch. Der Auslöser: ein Brief der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen an den bekannten Podcaster Ben Berndt. Dieser hat im April in seinem Format Ungeskriptet ein 4,5-stündiges Gespräch mit dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke geführt. Nun verlangt die Medienaufsicht mit juristischem Nachdruck, Berndt müsse diese Folge nachträglich bearbeiten oder mit erläuternden Hinweisen versehen. Die Behörde sieht in bestimmten Äußerungen eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflichten. Berndt und sein Anwalt sprechen von Zensur und einer unzulässigen staatlichen Schlussredaktion. Sie weigern sich, der Aufforderung nachzukommen. Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Aufsicht und staatlicher Bevormundung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten, Buchautor und ÖRR-Kenner Alexander Teske. Guten Tag, Herr Teske.
Ein fröhliches Hallo aus Hamburg.
Herr Teske, der Stein des Anstoßes ist eine historische Behauptung von Björn Höcke im Rahmen dieser Sendung rund um die SA, die laut der Landesmedienanstalt falsch war und vom Moderator der Sendung nicht korrigiert oder hinterfragt wurde. Jetzt soll der Podcaster quasi eine nachträgliche Texttafel oder Tonspur einbauen. Wie bewerten Sie diese konkrete Forderung? Ist das noch Medienaufsicht oder ist das schon ein direkter Eingriff in das fertige journalistische Produkt?
Naja, diese Folge haben mittlerweile ja 8 Millionen Menschen gehört oder sich angesehen auf YouTube oder Spotify. Das ist der meistgehörte Podcast in Deutschland bisher, also historisch. Wahrscheinlich ist das da auch der Hintergrund des Eingreifens der Landesmedienanstalten. Jetzt könnte man sagen, das ist 2 Monate her. Diejenigen, die sich den jetzt noch anhören werden, das ist im Promillebereich. Das heißt, die meisten haben das ja schon gehört. Und wenn Ben Berndt als Gastgeber jetzt sagen würde, okay, ich blende da an dieser Stelle etwas ein, um das klarzustellen, wäre das ein leichtes und das würde kaum jemand mitbekommen, hätte quasi keine Folgen. Ich finde es aber ganz gut, dass er das nicht macht und dass er das jetzt auch über seinen Anwalt Joachim Steinhöfel ausfechten möchte, dass er sozusagen das Ansinnen abgewiesen hat und jetzt auch entschlossen ist, durch alle Instanzen den Klageweg zu beschreiten, weil das eben bisher noch nicht abschließend geklärt wurde. Was dürfen denn diese Landesmedienanstalten überhaupt? Das ist ja recht kompliziert und ich glaube durchaus mit Absicht auch so kompliziert. Diese Landesmedienanstalten sind eigentlich mal dafür geschaffen worden, übrigens auch vom Rundfunkbeitrag finanziert, also 2% von dem 1836 gehen immer an diese 14 Landesmedienanstalten. Und eigentlich sollten die privaten Rundfunk zulassen und Bürgerradio in ihren Bundesländern. Und seit 2020 gab es aber eine Gesetzesänderung und dann hat man gesagt, irgendjemand muss auch verantwortlich sein für die Internetmedien. Zum Beispiel eben Podcaster wie Ben Berndt, aber natürlich auch Content Creator und YouTuber. Und da gab es ja offenbar eine Lücke. Und das versuchen jetzt die Landesmedienanstalten. Und da kann man natürlich berechtigt fragen, sind die dazu überhaupt in der Lage? Sind die berechtigt? Ist das in Ordnung? Und ich freue mich sehr, wenn das mal öffentlich diskutiert wird, eine breitere Aufmerksamkeit bekommt. Denn in diesen Landesmedienanstalten, das ist wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei den Rundfunkräten, da sitzen zum Beispiel sehr viele Politiker und Gewerkschafter und Kirchenvertreter. Und das ist alles sehr undurchsichtig. Wer kommt da wie rein und sind die überhaupt qualifiziert dafür, das zu klären? Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass man sich jetzt nun ausgerechnet Ben Berndt und diese Folge angenommen hat. Ben Berndt gilt ja als ein recht konservativer Podcaster und man hätte schon längst sich auch mal einen Podcaster vornehmen können, wenn einem die journalistische Sorgfaltspflicht so wichtig erscheint zum Beispiel.
Das Format von Ben Berndt heißt Ungeskriptet und das Konzept lädt davon, Menschen einfach frei und lang ausreden zu lassen, ähnlich wie das US-Vorbild Joe Rogan. Millionen Zuschauer schätzen genau das, weil sie sich dann selbst ein Bild machen können. Sie waren da selbst auch schon zu Gast. Ich gehe davon aus, dass Sie das Konzept schlüssig finden. Wie war diese Erfahrung?
Also erstmal muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe die Anfrage per Mail vor einem Jahr bekommen und kannte ihn gar nicht. Also er war damals natürlich noch nicht ganz so bekannt, wie er das heute ist. Allein sein YouTube-Kanal hat 1 Million Abonnenten. Ja, da sind sehr viele öffentlich-rechtliche Sender auch neidisch. Ich kannte ihn damals nicht und habe mich erstmal schlau gemacht und dann stand in der Anfrage mit, ja, also Maximilian Krah sei auch schon da gewesen und da war ich so ein bisschen skeptisch. Es gibt ja diese Kontaktschuld und wenn man dann irgendwo eben eingeladen wird, dann kommt man sehr schnell in so eine bestimmte Ecke und Medienkritik wird eben werden sehr schnell als rechtspopulistisch immer eingeordnet. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das eben auch aus anderen Ecken kommt, und ich wollte da so die Ausgewogenheit wahren. Dann habe ich aber gesehen, dass da auch Politiker da waren. Julia Klöckner war da, Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht und viele andere. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann sage ich zu, bin hingefahren und fand das Gespräch sehr interessant, weil ich das eben so auch noch nicht erlebt hatte. Und nach 2 Stunden lässt ja dann auch so ein bisschen die Konzentration nach, und dann bin ich auch manchmal so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Und dann ging es interessanterweise ausgerechnet darum, mit wem man sprechen darf oder mit wem man im Austausch bleiben möchte. Ich habe eben gesagt, ich bin prinzipiell dafür, mit allem in Austausch zu bleiben, aber vielleicht nicht mit Björn Höcke. Und dann hat natürlich Ben Bernd sofort nachgefragt, ja, wieso denn nicht? Und dann kam ich so ein bisschen in Erklärungsnöte und es ging so hin und her. Und dann haben sehr viele User unter dieses Video kommentiert, also dann musst du jetzt Björn Höcke einladen, und vielleicht war das ein Auslöser auch, dass er das einige Monate später getan hat. Ich finde das Format, seitdem höre ich das eben auch regelmäßig, wahnsinnig spannend, und ich glaube, dass das im Öffentlich-Rechtlichen den Spiegel vorhält. Da passiert genau das, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben nicht mehr passiert. Man kann ausreden, es werden kontroverse Themen besprochen, und es ist ja nicht nur so, dass Ben Bernd jetzt da Björn Höcke, was eben so kritisiert wurde, unwidersprochen hat reden lassen, größtenteils, sondern das macht er auch mit Linken, die er da einlädt. Mit denen geht er genauso um. Jan van Aken war da und viele andere. Und er sagt, es ist sein Wohnzimmer und er möchte seinen Gast freundlich behandeln. Und ich finde das Konzept sehr, sehr gut. Im Öffentlich-Rechtlichen kann man ja, wenn man zum Beispiel als umstritten gilt, wenn man überhaupt eingeladen wird, ne, wie ein AfD-Politiker, der wird ja dann spätestens im dritten Satz unterbrochen und kann keinen Gedanken zu Ende bringen. Und ich glaube, viele haben einfach die Nase voll davon und wollen sich eben ein eigenes Bild machen und nicht so bevormundet werden.
Hat denn die Medienanstalt vielleicht gar nicht verstanden, wie moderne digitale Medienformate funktionieren, und die versuchen nun, die starren Regeln des klassischen Rundfunks auf das freie Internet überzustülpen?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass die versuchen, ihre Kompetenzen auszuweiten und auszuloten, was geht und was vielleicht nicht geht. Die wollen natürlich auch ihre Daseinsberechtigung untermauern und sehen dann natürlich ein neues Betätigungsfeld. Man wird ja dann, wenn die das schaffen, sozusagen sich da zu etablieren, wird man ja wichtiger. Man kann mehr Geld beanspruchen, mehr Mitarbeiter. Man kann dann sagen, das Internet wächst und wir müssen das ja beaufsichtigen. Also man muss sich Folgendes vor Augen führen. Diese Landesmedienanstalten sind jetzt also zuständig für Blogs und für Podcaster im Internet. Für die klassischen Medien sind sie nicht zuständig. Also zum Beispiel für Zeitungen nicht. Die sind im Presserat und unterwerfen sich der Selbstkontrolle, dem Pressekodex. Und das ist sehr bequem für die, weil da passiert nämlich nichts. Im schlimmsten Fall bekommen die eine Rüge und die müssen sie dann abdrucken in der Zeitung. Manche machen es gar nicht. Das hat praktisch keine weiteren Folgen. Und das ist eine Ungleichbehandlung. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es noch viel schlimmer. Da gibt es keine Aufsicht, die da eingreift und sagt, der hat falsch berichtet. Die berichten ja regelmäßig falsch. Also das ist ja total lustig, dass man so einen Podcaster, der von sich aus sagt, ich bin gar kein Journalist, dass man da jetzt versucht einzugreifen. Und im öffentlich-rechtlichen, die einen gesetzlichen Auftrag haben, deren originäre Aufgabe es ist, sachlich richtig zu berichten und dem in großen Teilen nicht nachkommen, da greift niemand ein. Zuständig wären ja die Rundfunkräte, aber die können nur nachträglich tätig werden, wenn sich jemand beschwert, und 99% der Programmbeschwerden werden abgeschmettert als unbegründet. Also da kann man eindeutig sehen, dass das so nicht funktioniert. Und diese Ungleichbehandlung, die ist schon sehr, sehr fragwürdig. Der Anwalt von Ben Bernd Steinhöfel hat ja argumentiert, dass das eine Zensur gleichkomme und dass das ein Einschüchterungsversuch ist, und das kann ich sehr gut verstehen.
Stichwort Einschüchterungsversuch. Sie haben ja bereits angetönt, Sie hoffen ja eigentlich, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt, damit mal irgendwo Klarheit geschaffen wird. Aber bis es soweit ist, könnte man ja davon ausgehen, dass so manche Podcaster, freie Journalisten, wer auch immer, jetzt einfach schon mal ein bisschen diszipliniert ist aufgrund dieser Vorgänge und nun vorsichtig wird, wen lade ich ein und wie gehe ich mit dieser Person um? Teilen Sie diese Befürchtung?
Na, absolut. Also Ben Bernd hat natürlich jetzt eine Größe erreicht, dass es sehr schwer wird, ihn einfach vom Markt zu drängen. Aber es gibt ja sehr viele in der Vergangenheit, denen das passiert ist, die einfach entfernt wurden. Den Kanal gab es plötzlich nicht mehr. Und es gibt ja sehr viele kleine Podcaster. Natürlich sind die dann eingeschüchtert. Die haben vielleicht gar nicht das Geld. Also Ben Bernd hat ja allein mit dem Höcke-Podcast laut eigener Aussage eine 6-stellige Summe verdient. Er hat eine Firma mit Ungeskriptet GmbH. Ich glaube, glaube, das sind 13 Mitarbeiter oder so. Und das heißt, da gibt es einen gewissen Umsatz und er kann sich eben auch einen sehr, sehr guten Anwalt mit einem hohen Stundensatz leisten, der seine Interessen vertritt. Viele kleine Podcaster können das nicht. Ich habe selber einen Medienpodcast. Wir haben jetzt über 20.000 Abonnenten, aber das ist natürlich lächerlich wenig und damit verdient man auch nur ein Taschengeld. Und uns würde das für Probleme stellen, wenn da die Landesmedienanstalt versuchen würde einzugreifen. Und natürlich hat man das dann immer im Hinterkopf und ist dann vielleicht auch geneigt einzugreifen. Insofern natürlich ist das eine Disziplinierungsmaßnahme an andere gerichtet und selbst wenn das jetzt in diesem Fall schief geht, werden viele andere klein beigeben und vielleicht im Vornherein schon bestimmte Sachen herausschneiden oder gar nicht erst aufnehmen und verbreiten.
Und wenn es juristisch weitergehen sollte, wie optimistisch sind Sie denn, dass die Richter sich da auf die Seite der Presse- und Meinungsfreiheit stellen?
Also das wird wirklich sehr interessant, weil es ist Neuland und was für Ben Bernd spricht, der Anwalt Joachim Steinhöfel hat eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote und wenn er des Falls sich annimmt und da eben Optimismus verbreitet, ich glaube, er hat 90% seiner Verfahren, die alle ähnlich gelagert sind, ja gewonnen, stehen die Chancen eben schon nicht schlecht. Andererseits wird die Landesmedienanstalt NRW, das ist ja die größte Landesmedienanstalt, natürlich auch alles daran setzen, hier ihr Gesicht nicht zu verlieren. Man hat ja eigentlich Ben Bernd angeboten, er soll das da freiwillig tun und hat vielleicht gehofft, dass er das auch macht. Vielleicht lenkt man auch noch ein, weil man diesen Streit gar nicht möchte. Denn wenn man verliert, würde das ja bedeuten, man bekommt Fesseln angelegt und es wird dann schwieriger, eben auch gegen andere Podcaster vorzugehen. Und es kann natürlich sein, dass man sich dieser Gefahr, diesem Risiko gar nicht erst aussetzen möchte.
Die journalistische Unabhängigkeit unter staatlichem Druck. Zu Gast war der Journalist und Autor Alexander Teske. Besten Dank, Herr Teske.
Sehr gern.